Ja, der Arne Köhler hat es gerade eben schon gesagt, das ist meine allererste Predigt und ich danke euch sehr, dass ihr euch das heute anhört. Ich habe mir heute einen Bibeltext ausgesucht, der mir persönlich sehr wichtig ist und zu einem Thema, mit dem ich auch immer wieder zu kämpfen habe. Also ich predige nicht nur für euch, sondern auch für mich selber. Vertrauen ist der Anfang von allem. Wer kennt noch den Slogan? Weiß jemand, von wem der kommt? Ich höre irgendwas von Bank hier. Ja, das stimmt. Nee, Volksbank nicht, aber Deutsche Bank. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ja, ich höre schon das Gelächter. So lautete der Werbeslogan der Deutsche Bank in den 90er Jahren. Da hat sie für ihre Finanzprodukte geworben. Und damit haben die zumindest zur damaligen Zeit eigentlich den Grundton der gesamten Finanzbranche getroffen. So sein sauer verdientes Geld, ne, das gibt man natürlich nicht irgendjemandem, sondern man vertraut es allenfalls einem Menschen an, der einen seriösen Hintergrund hat, der vielleicht ja so einen dunkel gekleideten Anzug anhat und ja, mit dem man dann, der einen ehrlich berät, der gewissenhaft so die besten Anlageformen auswählt und selbstverständlich ganz selbstlos hilft, den eigenen Wohlstand zu mehren. Jedenfalls in der Theorie. Und jeder weiß, was dann in der Praxis geschah. Es folgte die große Finanzkrise so um 2008 rum. Und das hat so das Vertrauen der Menschen völlig erschüttert. Und weltweit fühlten sich die Menschen durch die sogenannten damals Finanzexperten verraten und verkauft. Und das Vertrauen, es war in diesem Fall dann nicht der Anfang von allem, sondern eher der Anfang vom Ende. Ja, wie sieht es mit meinem Vertrauen auf Jesus aus? Stellt euch mal vor, ihr bittet oder Gott bittet euch um etwas, was euch sehr wichtig ist, euch persönlich. Ich spreche jetzt nicht von ein paar Euro, die ihr vielleicht sonntags jetzt oder eben gerade in den Kollektenbeutel gesteckt habt, oder vielleicht ein bisschen Hilfe und Unterstützung hier und da, sondern ich spreche jetzt von etwas, was euch wirklich etwas kostet, was euch wirklich wehtut. Nehmen wir mal zum Beispiel den Verzicht auf den ersehnten Urlaub, um die Zeit mit jemandem zu verbringen, der es vielleicht wirklich braucht, dringender. Vielleicht, weil er gerade eine sehr schwere Zeit durchmacht, vielleicht krank ist oder irgendeinen Verlust verkraften muss. Oder ihr verzichtet sogar auf Anerkennung, weil ihr vielleicht den nächsten Karriereschritt nicht macht in der Arbeit, ja, um zum Beispiel mehr Zeit für die Gemeinde oder für andere Menschen, die es brauchen, zu haben. Was wäre, wenn ihr den Eindruck habt, Jesus würde das von euch erbitten? Würdet ihr das einfach so machen? Also ich bin ehrlich, mir würden gleich eine ganze Reihe Gründe einfallen, warum das gerade irgendwie ungünstig ist. Zum Beispiel, ich brauche auch meine freie Zeit für mich, um mich zu entspannen. Ich brauche das Geld, um mir vielleicht selbst einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Ich will ja auch nicht zu kurz kommen. Oder ich brauche mein Geld doch, um für das Alter vorzusorgen. Ich kann dann nicht einfach alles weggeben. Wer weiß, wie die Rentensituation in der Zukunft ist. Ja, demografische Entwicklung, wir wissen alle Bescheid. Es gibt doch auch so viele andere, die helfen können. Warum gerade ich? Aber was hindert mich eigentlich wirklich? Ist es vielleicht Bequemlichkeit oder die Angst, zu kurz zu kommen? Oder vielleicht das Bedürfnis, die Situation, das Leben weiter im Griff zu haben und selber zu kontrollieren? Oder sind da so Fragen und Zweifel an Gott grundsätzlicher Art wie, ist das wirklich gut für mich, was der von mir will? Was, wenn Gott nicht genug weiß über meine Situation, in der ich gerade stehe? Wenn er mein Problem nicht wirklich ernst nimmt und sich nicht genug kümmert um mich? Oder wenn ihm am Ende ich ihm vielleicht gar nicht so wichtig wie vielleicht andere bin? Da ist die Frage, kann ich Gott wirklich vertrauen? Sehen jetzt die Bibelstelle für heute. Im heutigen Bibeltext geht es um einen jungen Mann, der vor einer ganz ähnlichen Situation steht. Das Ganze steht in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Da sollte das jetzt gleich erscheinen. Daniel, du bist mein Mann da hinten. Sehr gut. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Ich lese den Text kurz vor. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Da schaute Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es doch für die Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Er sah, wie entsetzt die Jünger über diese Worte waren. Deshalb betonte er noch einmal: Ja, wie schwer ist es doch, in die neue Welt Gottes zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Darüber überschraken die Jünger noch mehr und sie fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Da kommt also dieser Mensch, offensichtlich sehr reich, auf Jesus zu und wirft sich vor ihm auf die Knie. Warum macht er das? Warum wirft er sich auf die Knie? Ich denke wohl aus Respekt vor Jesus. Er sieht Jesus als eine ganz besondere Person an, der er wohl einiges zutraut. Der, also dieser Jesus, der scheint sich irgendwie auszukennen, dem stelle ich mal eine ganz wichtige Frage, die mich wirklich beschäftigt. Ja, und was für eine Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist doch wirklich die zentrale Frage des Lebens, oder? Eigentlich steht dahinter alles letztlich zurück. Unser Leben auf dieser Erde, ich glaube, das wissen wir alle, ist eines gar nicht zu fernen Tages zu Ende. Und was dann? Was ist, wenn wir sterben? Jeder muss einmal sterben. Was dann? Also dieser Mann, der denkt also weiter. Er nennt Jesus guter Lehrer. Und man sollte meinen, wenn man das so liest, der hat es kapiert, worauf es ankommt. Und wie reagiert Jesus jetzt darauf? Erstmal mit einer Zurechtweisung. Ganz schön schroff, oder, was er da sagt. Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Warum macht er das? Vielleicht als Hinweis auf seine göttliche Herkunft, das könnte ich mir vorstellen, aber er sagt damit auch, kein Mensch ist gut. Ja, gerne hören wir das nicht, wenn sowas gesagt wird. Das wollen wir, glaube ich, auch oder gerade heute gar nicht wahrhaben. Das steht auch ganz im Gegensatz zu dem, was so der moderne Mensch denkt und was auch der Humanismus lehrt. Der Humanismus sagt ja vereinfacht ausgedrückt, der Mensch ist gut und in der Lage, selbst eine bessere Welt zu erschaffen. Die Bibel sagt aber was völlig anderes. In Römer 3 steht, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Und in Römer 6 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das klingt ganz schön hart, oder? Da nutzt auch kein im Vergleich zu, weiß ich nicht, XY, stehe ich als Christ doch eigentlich ganz gut da mit allem, was ich in der Gemeinde so leiste. Ist das nicht eine frustrierende Erkenntnis für uns? Wir wollen doch irgendwie immer etwas leisten für das, was wir bekommen. Jedenfalls meistens. Lottogewinn ist auch nicht schlecht, aber da haben wir immerhin noch was eingezahlt. Wenn wir das nicht machen, dann fühlen wir uns nicht wohl. Ich will nichts geschenkt. Ich kann das schon selber erreichen. Aber irgendwie scheint es nicht zu funktionieren. Jetzt der erste Punkt. Überheblich. Ich bin doch ganz in Ordnung. Nun gibt Jesus also eine ganz direkte und praktische Antwort an den Mann. Er zählt Gebote auf, die zu halten sind. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Was bei dieser Aufzählung auffällt, das sind alles Gebote, die die Beziehung von Mensch zu Mensch regeln. Also das nennt man die Gebote der zweiten Tafel. Kein Gebot der sogenannten ersten Tafel, also die Beziehung zwischen Gott selber und den Menschen. Also erst wird im Grunde das Leichtere aufgezählt. Und was sagt der Mann? Das habe ich alles von Jugend an gehalten. Was? Alles gehalten? Meint er das wirklich im Ernst? Lügt er einfach ganz dreist oder ist das eine totale Fehleinschätzung? Einfach überheblich. Oder meint er vielleicht damit eher so auf gut bayerisch ausgedrückt, ja, passt schon. Ja, geht schon, wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn er das wirklich glaubt, dann warum fragt er dann überhaupt, also wie er das ewige Leben erlangen kann? Will er eigentlich nur das bestätigt bekommen, was er ja sowieso schon erwartet? Also glaubt er, Jesus sagt vielleicht jetzt als Antwort in etwa, ja, du bist wirklich ein gerechter Mann, das ist wunderbar, du hast es verdient, in den Himmel zu kommen. Oder bestehen da irgendwie noch Restzweifel? Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht denkt mancher von uns so ein bisschen ähnlich. So nach dem Motto, ich bin sicher nicht perfekt, kein Mensch ist perfekt, aber eigentlich bin ich schon ganz in Ordnung, so wie ich bin. Ich achte auf meine Mitmenschen, ich tue niemandem was zuleide, solange es irgendwie in meiner Macht steht. Ich spende regelmäßig, sorge für meine Familie. Ich kämpfe mich irgendwie so durch den Alltag, der wirklich nicht leicht ist. Ich kümmere mich sogar um Flüchtlinge. Ich gehe regelmäßig in die Gemeinde und in den Gottesdienst und helfe, wo ich kann. Und das mit dem regelmäßigen Beten, okay, das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber ich bemühe mich sehr, das auch noch hinzukriegen. Also, Großen und Ganzen, ich versuche wirklich das zu tun, was Gott von mir will, und ich hoffe, dass er das irgendwie auch sieht. Kommt dieser Gedanke auch hin und wieder so in dir hoch, dass Gott schon einigermaßen zufrieden mit dir sein kann? Und selbst wenn du kein Christ bist, dann denkst du vielleicht, wenn es Gott geben sollte, da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, denn bei meinem Lebensstil unter den Umständen, unter denen ich lebe, da gibt es doch eigentlich nicht wirklich einen Grund, mich nicht zu akzeptieren. Jetzt die nächste Folie. Die Antwort. Nun kommt also der Hammer, finde ich. Jesus' Antwort auf seine Frage. Jesus sieht ihn an, also er kennt ihn, baut eine Beziehung mit ihm auf und gewinnt ihn lieb. Er ist ihm wichtig. Er will das Beste für ihn. Und das, was er also nun sagt, das ist keine Schikane, sondern er sagt es wirklich aus Liebe zu ihm. Etwas fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Das ist ein Wort, oder? Jesus erkennt messerscharf, was sein Problem ist. Das liebe Geld. Er hat jede Menge davon und kann es offensichtlich nicht loslassen. Huch, müssen wir als Christen jetzt doch was tun? Gibt es da jetzt doch noch Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit wir gerettet werden? Die Frage lasse ich jetzt mal einfach so stehen und darauf komme ich aber am Schluss nochmal zurück. Jetzt der zweite Punkt. Überfordert. Es ist nicht genug. Also der junge Mann ist offensichtlich sehr reich und kann davon nicht lassen. Nein, das ist zu viel verlangt. Das kann doch nicht zu meinem Besten sein. Nein, das geht nicht. Und so trifft er eine Entscheidung. Eine sehr, sehr traurige und eine sehr folgenschwere Entscheidung. Und da steht, traurig ging er weg. Ist das nicht schrecklich? Er verlässt Jesus. Und es ist ganz offensichtlich, ihm war sein Geld, sein Besitz wichtiger als Gott. Er wollte ja eigentlich zu Gott kommen und das ewige Leben haben. Aber er war nicht bereit, dafür etwas aufzugeben. Warum ist er eigentlich traurig? Ich glaube, er weiß in seinem Inneren, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Wie wäre es ihm wohl ergangen, wenn er richtig entschieden hätte? Wir kennen ja die Geschichte von dem Kämmerer aus Äthiopien. Vielleicht wäre es ihm so ergangen. Der ist zum Glauben gekommen und von Philippus getauft worden. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, er reiste mit frohem Herzen weiter. Aber zurück zum jungen Mann. War es im Grunde nicht richtig, was er gemacht hat? Ich meine, wie hättest du entschieden? Es gibt doch viele Argumente, die das begründen, dass er nicht einfach so alles weggeben kann. Er muss seine Familie ernähren. Geh mal davon aus, er hatte vielleicht eine. Er muss vorsorgen fürs Alter. Damals gab es noch kein Alterssystem. Er braucht natürlich ein Dach über dem Kopf. Andere haben auch viel. Also warum ich, ja? Andere haben vielleicht sogar noch viel mehr Geld. Die sollen doch erstmal von ihrem Überfluss abgeben. Da stellt sich mir, und die Frage stelle ich euch auch, wäre er als Armer vielleicht besser dran gewesen, wenn er nichts gehabt hätte? Also ich glaube nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Weil das Herz kann an so vielen Dingen hängen. Was ist es bei uns? An was hängt unser Herz? Und nun spricht Jesus zu seinen Jüngern. Wie schwer ist es doch für die Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen? Was heißt reich? Naja, das kann meiner Meinung nach alles Mögliche sein. Natürlich Geld, ganz klar, aber auch Talent zum Beispiel. Also künstlerisch, kann toll malen, Sport, bin total sportlich, renne hier, was weiß ich, die 100 Meter in 9,3 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das geht. Musik, ich bin total musikalisch. Schönheit, Redetalent, Überzeugungskraft, Charisma. Ich kann super andere überzeugen von dem, was ich erzähle. Oder Erfolg im Beruf oder in der Schule, super gute Noten. Ja, ich lerne alles super schnell. Anerkennung und so weiter und so fort. Kann man im Grunde irgendwas einsetzen, was euch für euch persönlich einfällt. Und diesen Satz über die Reichen, die wiederholt Jesus zweimal und sagt dann den Satz, den heute die meisten von uns kennen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Was heißt das? Also manche interpretieren das so etwas, sag ich mal, abgemildert. Die sagen, mit Nadelöhr könnte ein kleines Stadttor von Jerusalem damals gemeint sein und es wäre schon sehr schwer für ein Kamel da durchzukommen, aber irgendwie geht das schon, ja. Das ist halt schwierig, aber es geht. Ich persönlich bin überzeugt, dass das wirklich wörtlich gemeint ist. Das zeigt auch die entsetzte Reaktion der Jünger. Also so überspitzt formuliert, es ist praktisch unmöglich. Vergesst es. Und das heißt doch, mit eigener Kraft ist es schlicht und einfach nicht machbar. Aus, Ende. Feierabend. Und nun zum dritten und letzten Punkt. Überwunden bei Gott ist nichts unmöglich. Boah, also so schwer haben sich die Jünger das nicht vorgestellt. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Und die Jünger haben es ganz richtig erkannt, denn sie haben genau verstanden, was Jesus sagen wollte. Und die fragen dann, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und genauso überraschend, wie die Geschichte mit dem Reichen eben auch war, so überraschend ist die Antwort auf die Frage der Jünger. Man kann sich das Reich Gottes überhaupt nicht verdienen. Aber, spricht Jesus weiter, bei Gott sind alle Dinge möglich. Es geht also doch, bin ich total verwirrt. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum wir als Christen uns überhaupt jetzt hier treffen und sonntags morgens hier und weltweit versammeln. Das ist das Evangelium von der Gnade Gottes. Das ist wirklich die gute Nachricht für uns alle. Jesus macht den Weg frei für uns. Dieser tiefe Graben zwischen Gott und dem Menschen, der ist einfach weg. Wir können zu ihm kommen, weil er uns so sehr liebt. Und er möchte es so. So sehr, dass er sogar den Tod am Kreuz in Kauf genommen hat. Was heißt es nun? Das ist wirklich ein absolut radikales Nein zu allem religiösen Leistungsdenken. Wir können uns das ewige Leben nicht verdienen, egal wie sehr wir uns anstrengen. Es ist und bleibt ein einmaliges Geschenk. Wir müssen nur einfach zugreifen. Aber, und nun komme ich zu meiner Frage vom Anfang zurück, die Frage nach diesen Bedingungen. Gott will, dass wir ihm ganz gehören, ihm ganz und gar vertrauen, wenn wir Ja zu ihm sagen. Arne hat es schon gesagt, ein bisschen verheiratet geht nicht, ganz oder gar nicht. Ein bisschen schwanger geht auch nicht, ganz oder gar nicht. Ein bisschen Christ. Muss nun also jeder, der Jesus nachfolgt, seinen Reichtum abgeben? Sicher nicht. Es gibt Beispiele in der Bibel von Nachfolgern, die ziemlich reich waren. Aber ganz so einfach können wir das nicht wegwischen. Denn wo hält mich mein Besitz von der Nachfolge Jesu ab? Wo wird das, was ich an Gütern und Talent oder Gaben oder Status oder was auch immer besitze, zu meinem persönlichen Götzen? Was kann ich von dem, was ich habe, abgeben? Und wo wird mein Besitz, meine Gabe, meine Zeit wirklich gebraucht? Wo gebe ich ab, auch wenn es mich schmerzt? Bin ich vielleicht sogar bereit, das für mich Wichtigste herzugeben, an dem mein Herz so sehr hängt, wenn es nötig sein sollte? Ich will mal überlegen, was das bei ihm selber ist. Und da kann ich nur sagen, Vorsicht, wenn du darauf jetzt mit einem schnellen Ja antwortest. Da sind wir natürlich theoretisch ganz schnell dabei, aber warte erst mal ab, was es ist, nach was dich Jesus fragen wird. Vielen fällt es ja oft schon schwer, Zeit für andere zu opfern. Überlege mal ganz bewusst, was es bei dir sein könnte, was dir so richtig schwerfallen könnte. Ich brauche da nicht lange überlegen, ich weiß ganz genau, was es bei mir persönlich ist und das ist bei mir eher nicht das Geld, da gibt es andere Dinge. Es geht ja also nicht grundsätzlich um Reichen-Bashing, ich glaube, das ist hoffentlich deutlich geworden, aber es ist eine ganz wichtige und sehr ernsthafte Nachfrage an uns. Wie ernst ist dir das Leben mit Jesus? Steht sein Wille für dein Leben wirklich an allererster Stelle? Jetzt die letzte Folie. Höre an dieser Stelle mal genau auf dein Herz. Folge ich Jesus wirklich ganz? Was hält mich davon ab, ganz bei ihm zu sein? Ihm ganz zu vertrauen. Vertrauen ist der Anfang von allem. Das haben wir am Anfang gehört. Und voll und ganz auf Jesus zu vertrauen, geht das wirklich? Ja, ich weiß, mit dem Vertrauen, das ist so eine Sache. Wir sind leider nicht mehr die kleinen Kinder, die ihren Eltern bedingungslos vertraut haben. Vielleicht haben wir auch schon zu viel Schlechtes erlebt und sind schon zu oft enttäuscht worden von anderen, vielleicht auch schon von Gott enttäuscht worden. Mir persönlich sind dazu zwei Stellen aus der Bibel wichtig geworden. Lukas 22, 35. Da fragt Jesus seine Jünger, das war, nachdem sie schon ziemlich lange zusammen unterwegs waren, da fragt er sie, habt ihr jemals Mangel gehabt? Was haben die Jünger geantwortet? Weiß das jemand? Nein, niemals. Und Jesus gibt uns auch in seinem Wort eine feste Zusage. Eine Bibelstelle, die mir eigentlich seit meinem biblischen Unterricht immer schon nachgegangen ist. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und das alles, das meint hier alles das, was wir brauchen. Und das finde ich echt eine ganz wunderbare, mutmachende Zusage von Jesus. Er kümmert sich wirklich um uns. Er wird uns tragen und er wird uns auch versorgen. Das heißt leider nicht, dass wir nicht auch durch schwere Zeiten gehen müssen. Christen sind leider nicht vor Leid geschützt. Und das haben wir ja auch in letzter Zeit erfahren müssen. Und dennoch steht er wirklich fest bei uns. Und auf eines können wir uns wirklich felsenfest verlassen. Er hilft uns auch durch die schwersten Zeiten und schenkt uns Zuversicht und ewiges Leben. Und sollten wir ihm da bei dieser Zusage nicht alles geben, was er uns bittet? Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben heute die Geschichte vom reichen jungen Mann gehört. Er dachte, er wäre gut genug, um zu bestehen. Ja, fast schon ein Stückchen überheblich. Ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Doch die Antwort auf seine Frage, wie er das ewige Leben bekommen könnte, hat ihn völlig überfordert. Sein Herz hing am Geld und er ging traurig fort. Ich denke, auch wir sind überfordert von dem, was Jesus von uns will. Und wirklich, alleine können wir niemals ins Himmelreich kommen. Es ist nicht genug. Doch Gott hat diesen Graben zwischen ihm und uns überwunden. Bei Gott ist wirklich nichts unmöglich. Er liebt uns so sehr. Und durch Jesus können wir wirklich vor ihm bestehen. Der Reiche ging damals traurig fort und er konnte nicht vertrauen, dass Jesus etwas viel Größeres für ihn hatte als seinen materiellen Reichtum. Und wenn du heute vor der Entscheidung stehst, ob du dich auf diesen Jesus einlassen möchtest und noch vielleicht zögerst, dann lädt dich persönlich Jesus, er selber lädt dich persönlich ein. Er empfängt dich wirklich mit offenen Armen, wenn du dich auf ihn einlässt. Du kannst wirklich so zu ihm kommen, wie du bist, mit allen deinen Fehlern und allen Problemen. Und ich möchte dich wirklich einladen, heute die Gelegenheit zu nutzen, wirklich eine persönliche Beziehung mit Jesus anzufangen und damit ja auch das ewige Leben mit ihm, bei ihm zu haben. Ihm vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst zu sagen, dass du ihm vertrauen möchtest. Du kannst das gleich im stillen Gebet machen, wenn wir gemeinsam singen. Du kannst auch gerne mich oder unseren Pastor oder einen anderen Menschen aus unserer Gemeinde ansprechen. Und wenn du schon den Weg mit Jesus gehst, aber da noch irgendwie Zweifel sind, will er wirklich das Beste für mich? Dann mache ich dir Mut, vertrau dich ihm ganz neu wieder an. Sag ihm deine Zweifel und lass dich wirklich ganz neu von ihm beschenken. Amen. Lob ihm. So, lasst uns beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du uns kennst. Du weißt auch, wo wir gerade stehen mit unseren Gefühlen, wo wir vielleicht noch zweifeln oder nicht völlig vertrauen können. Vielleicht auch Dinge erlebt haben, die uns davon abhalten wollen, wirklich auf jemanden unser volles Vertrauen zu setzen. Herr, du weißt das alles. Und wir dürfen dir das alles sagen. Danke dafür. Du möchtest uns nicht überfordern. Bitte hilf uns, dir zu vertrauen. Zeig uns, was es heißt, dir nachzufolgen, unser Leben mit dir zu leben. Herr, und dann lass uns wirklich frei werden, Dinge loszulassen, die uns ja noch von dir trennen. Herr, wir möchten wirklich auf dich trauen. Du bist unser Gott. Amen.